lesen aus Matthäus 13 ab Vers 1. An demselben Tage ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an das Meer. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte, und alles Volk stand am Ufer. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg, da kamen die Vögel und fraßen's auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's. Anderes fiel auf das gute Land und brachte Frucht, etliches hundertfach, etliches 60-fach, etliches 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Ja, liebe Geschwister, ob wir es glauben oder nicht, wir feiern heute den dritten Advent. Und ich denke, dass wir uns alle bewusst sind, dass dieser dritte Advent oder dass der Advent jeweils auf die Geburt Jesu in diese Welt hinweisen soll. Und in all dem weihnachtlichen Trubel, wahrscheinlich geht es euch nicht so, aber ich empfinde das so. Nein, natürlich, ich glaube, je älter man wird, desto eher spürt man diesen weihnachtlichen Trubel, was für Kinder vielleicht noch ganz spannend ist, ist für Eltern und Erwachsene oftmals doch eine recht turbulente Zeit. Der Trubel, der oftmals jegliche Einkehr und Besinnlichkeit raubt. Trotz all dessen wollen wir heute Morgen einmal innehalten und uns daran erinnern, warum wir Menschen überhaupt das Weihnachtsfest feiern. Und welch überragende Bedeutung das Weihnachtsfest für jeden von uns, für dich, für mich hat. Gleichzeitig wollen wir heute Morgen mit der Predigtreihe die Gleichnisse Jesu fortfahren. Und ich habe ein Gleichnis, nämlich das vom Sämann, heute Morgen herausgesucht. Und wir wollen einmal versuchen, es im Lichte der Weihnachtszeit zu betrachten. Vielleicht eine etwas unkonventionelle Herangehensweise, aber lassen wir uns heute Morgen doch einmal darauf ein. Schauen wir mal, was beide miteinander zu tun haben könnten oder zu tun haben. Das Johannesevangelium, ich glaube, wir haben es letzte Woche schon einmal gehört, beginnt mit den Worten, also auf Latein, in principio verbum erat, also am Anfang oder im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und dann die berühmten Verse ab 4. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Und dann ab Vers 10. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ja, liebe Geschwister, das Wort ward Fleisch und es wohnte unter uns. Weihnachten ist der sichtbare Beweis dafür, dass wir einen großen und dass wir auch einen herrlichen Gott haben, dem wir nicht egal sind. Sondern dieser große und herrliche Gott, der lässt sich so weit herab, dass er ein Opfer für uns Menschen bringt oder gebracht hat, dass er nämlich seinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in diese dunkle Welt gesandt hat, um all jenen ein Licht und ein Rettungsanker zu sein, die ihn mit offenen Herzen aufnehmen. Doch die Tragik ist, die Bibel spricht hier ganz offen und unmissverständlich davon, dass die Welt diesen Sohn Gottes, dieses Licht in der Finsternis, weder erkannt hat, noch ihn aufgenommen hat. Und ich denke, das ist, liebe Geschwister, das eigentliche Unglück für uns Menschen. Das Unglück, welches im Lichterglanz, na gut, hier leuchtet jetzt nichts, aber welches im Lichterglanz des Weihnachtsbaumes oftmals völlig vergessen wird. Da wird einem ein Geschenk dargeboten vom Schöpfer dieser Erde. Und die Geschöpfe, die lassen es links liegen, die achten es fast wie Dreck. In der Vorbereitung auf die Predigt kam mir ein anderes Wort oder andere Worte in den Sinn, die ihr auch kennt aus Sprüche 1, ab Vers 20, wo auch diese Tragik, dass einem etwas angeboten wird und keiner will es haben, deutlich wird. Die Weisheit ruft laut auf der Straße und lässt ihre Stimme hören auf den Plätzen. Die Weisheit, sie flüstert nicht, sondern sie ruft. Sie ruft im lautesten Getümmel. Auch da könnten wir uns an die Weihnachtszeit erinnert fühlen. Am Eingang der Tore, sie redet ihre Worte in der Stadt. Wie lange wollt ihr Unverständigen unverständig sein und ihr Spötter Lust zu Spötterei haben und ihr Toren die Erkenntnis hassen? Kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will über euch strömen lassen, meinen Geist, und euch meine Worte kundtun. Wenn ich aber rufe und ihr euch weigert, wenn ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, wenn ihr fahren lasst all meinen Rat und meine Zurechtweisung nicht wollt, dann will ich auch lachen bei eurem Unglück und euer Spotten, wenn Schrecken über euch kommt. Wenn Schrecken über euch kommt wie ein Sturm und euer Unglück wie ein Wetter, wenn euch Angst und Not kommt, dann werden sie nach mir rufen. Aber ich werde nicht antworten, sie werden mich suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis hassten und die Furcht des Herrn nicht erwählten, meinen Rat nicht wollten und all meine Zurechtweisung verschmähten. Und die Konsequenz ist, darum sollen sie essen von den Früchten ihres Wandels und satt werden an ihren Ratschlägen. Denn den Unverständigen bringt ihre Abkehr den Tod und die Toren bringt ihre Sorglosigkeit um. Wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Ja, liebe Gemeinde, so wertlos erachten wir Menschen oftmals Gottes Wort, Gottes Liebe und Gottes Hinwendung zu seinen Geschöpfen. Und wir wollen nicht müde werden, auch darauf hinzuweisen. Es gibt ja so große Probleme in dieser Welt. Also gut, das Wort Problem gibt es im Deutschen nicht mehr. Wir sprechen von Herausforderungen. Das klingt dann etwas harmloser, aber meint natürlich genau das Gleiche. Wir stehen vor solch großen Problemen und Herausforderungen, aber das Wort Gott oder das Wort Gottes fällt nicht. Wir wollen die Welt retten, das Klima retten, ich weiß nicht, was wir noch alles retten wollen, Aber von Gott ist nicht die Rede. Sondern in der Regel geht es darum, was können wir Menschen tun? Und Gottes Hinweise, Gottes Vorstellungen dazu interessieren keinen. Und so feiern Menschen das Weihnachtsfest angeblich im Namen Gottes. Doch von diesem Gott wollen die Menschen gar nichts wissen. Dieses Jesuskind in der Krippe, das mag ja ganz knuffig, ganz hübsch anzusehen sein. Aber man könnte sagen, dieses Jesuskind mag bloß in dieser Krippe bleiben. Dort kann er still liegen bleiben. Aber bitte, bitte, Jesuskind, störe nicht unser Tun hier auf Erden durch irgendwelche Einlassungen oder Erzählungen über Gott, den Vater. Dieses Sprichwort, was wir alle kennen, passt hier vielleicht ganz gut. Lieber Gott, wasche mir meinen Pelz, aber bitte mach mich dabei nicht nass. So könnte man etwas plakativ das Ganze vielleicht formulieren. Und das ist, denke ich, oftmals das ist die traurige Wahrheit. Und das Gleichnis vom Seemann, um welches es heute Morgen geht, das kann man auch in diesem Sinne betrachten. Es beginnt ja damit, dass es heißt, an demselben Tage ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an das Meer. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte, und alles Volk stand am Ufer. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Der Anfang der Geschichte ist eigentlich ein absoluter Hammer. Es ist eine Erfolgsgeschichte, so könnte man sagen. Da ist ein Mann, der hat etwas zu sagen. Und die Menschen, die sind so begeistert, dass sie zusammenströmen. Eine große Menge strömt da zusammen, sie kommen zusammen und sie möchten diesen Jesus auch noch sprechen hören. Und unser Herr Jesus ist flexibel. Er stellt sich auf die Situation ein. Plötzlich sind es so viele, ein Megafon gibt es noch nicht. Er muss umdisponieren, er steigt in sein Boot, er fährt etwas raus aufs Wasser und dann können ihn plötzlich alle hören. Das ist doch der Traum eines jeden Predigers. Sonntagmorgen strömen so viele Leute plötzlich hier in die Gemeinde, dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir sie unterbringen sollen. Die Fenster werden aufgemacht, das Mikro wird oder die Boxen werden lauter gedreht. Alle kommen und sie wollen dich hören. Gottes Wort scheint doch attraktiv zu sein. Und die Menschenherzen sind offen und sie sind aufnahmebereit. Eigentlich lässt das doch Hoffnung haben, oder? Naja, und jetzt stehen die da alle. Jesus ist in seinem Boot ein bisschen rausgerudert, alle hören ihn. Und jetzt erzählt er da seine Geschichte. Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, da fiel etliches an den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's. Anderes fiel auf das gute Land und brachte Frucht, etliches hundertfach, etliches sechzigfach, etliches dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Dieser letzte Satz, der lässt einen etwas schmunzeln oder aber traurig werden, kommt drauf an. Wer Ohren hat, der höre. Ja, liebe Gemeinde, wenn ich hier euch so anschaue, haben nicht alle Menschen, auch die, die damals am Ufer versammelt waren, Ohren? Jeder hat doch Ohren zu hören. Ich sehe eure Ohren vor mir. Jeder von uns, du und ich, wir haben doch alle Ohren. Wenn Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre, heißt das nicht, dass alle, die dort standen oder alle, die jetzt hier saßen oder alle, die die Predigt hier hören, verstehen, was Gott uns mit seinem Wort, durch sein Wort mitteilen möchte? Und die Geschichte, die Jesus erzählt, ist ja auch zunächst mal, so scheint es, eine ganz banale. Da war ein Sämann. Ein Bauer also, der seinen Acker bestellt und der Saatkörner ausbringt. Und der hofft natürlich, dass diese Saatkörner irgendwann keimen werden und dass er dann irgendwann eine reiche Ernte hat. Jetzt erzählt der Herr Jesus die Geschichte aber so, dass klar wird, dieses Unterfangen ist in den meisten Fällen gar nicht von Erfolg gekrönt. In 3 von 4 Fällen, jetzt kommt die Mathematik ins Spiel, in 3 von 4 Fällen, so das Gleichnis Jesus, sind die ausgestreuten Saatkörner verloren. Die Erfolgsquote liegt bei nur 25%. Ich bin jetzt kein Bauer, aber 75% des eingesetzten Materials ist verloren. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Chef, der heutzutage eine Firma leitet, bei der 75% des eingesetzten Materials plötzlich futsch ist, nicht mehr lange Chef sein würde, weil es heißt, wie kannst du das machen? Aber so ist die Geschichte. Und für den Ackerbauern hier klingt das nicht nach Erfolgsgeschichte. Und die Zuhörer Jesu, die damals natürlich viel enger mit der Landwirtschaft verbunden waren, als wir das heute sind, für die war natürlich dieses Missverhältnis mit Sicherheit offensichtlich und sie haben es zur Kenntnis genommen. Das kann man die Sache natürlich auch andersrum betrachten. 25% der Saatkörner, die erleben eine bemerkenswerte Vermehrung. Es heißt nämlich, anderes fiel auf das gute Land und brachte Frucht, etliches 100-fach, etliches 60-fach, etliches 30-fach. Und nun stehen all diese Menschen mit Ohren, wie ihr sie auch habt, wie ich sie habe, da am Ufer, sie lauschen Jesus. Und die Frage stellt sich jetzt, haben sie überhaupt verstanden, was der Herr Jesus ihnen da gerade mitgeteilt hatte? Und für uns heute Morgen stellt sich die Frage natürlich auch. Wir haben augenscheinlich Ohren, um zu hören. Doch hören wir wirklich? Verstehen wir wirklich? Man könnte auch gemeinerweise fragen, wollen wir überhaupt Jesu Worte verstehen? Denn ich behaupte, manchmal wollen wir Jesu Worte nicht verstehen, weil sie uns vielleicht etwas sagen, was wir gar nicht hören wollen. Und die letzte, die vielleicht auch entscheidende Frage, können wir sie von uns aus überhaupt recht verstehen? Es ist wie mit dem Kind in der Krippe zu Bethlehem. Die Menschen sehen es dort liegen. In jeder katholischen Kirche heute wird so eins bestimmt liegen, so ein Jesuskind. Und auch in den anderen Kirchen sehen wir diese Krippenszene. Aber die Frage ist, verstehen wir Menschen auch den Sinn hinter dem Kommen dieses Kindes in diese Welt? Und vor 2000 Jahren war es ja noch eindeutiger. Menschen sahen den Herrn Jesus über diese Erde wandeln, sie hörten seine Worte, aber sahen und hörten sie ihn auch wirklich? In unserer ersten Predigt über die Gleichnisse Jesus sprachen wir über die eigentliche Bedeutung seiner Gleichnisse im Kontext des Heils, der Rechtfertigung durch den Glauben, der Heiligung des Menschen. Und wir erwähnten die Frage der Jünger und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum, Jesus, redest du zu ihnen in Gleichnissen? Und wir kamen zu dem Schluss, dass die Gleichnisse Jesu somit für die einen ein Gericht Gottes über ihre verstockten Herzen und für die anderen ein Quell der Hoffnung und ein Lehrbuch in Sachen Reich Gottes sind. Und so ist es heute Morgen bei dieser Geschichte auch so, dass für all jene, deren Herzen, Augen und Ohren von Gott geöffnet wurden, der Herr Jesus nun das Gleichnis vom Sämann auslegt. Und für uns heute, es sind Jahrhunderte vergangen und ich glaube, von euch ist jetzt keiner mehr Landwirt. Das heißt, wir sind nicht in der Landwirtschaft tätig, aber die Botschaft vom Sämann ist auch nach Jahrhunderten für uns heute ebenso gültig und sie wird auch in Zukunft ihre Gültigkeit nicht verlieren. Und so ist auch Jesu Deutung für uns heute gültig. Ab Vers 18 erklärt er es nämlich dann folgendermaßen. So hört nun ihr dies Gleichnis von dem Sämann. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, der an den Weg gesät hat. Der aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist der, der das Wort hört und es alsbald aufnimmt mit Freuden. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch, wunderbares Wort, wetterwendisch, wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so kommt er alsbald zu Fall. Der aber unter die Dornen gesät hat, das ist der, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Der aber auf das gute Land das ist der, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach. Hier wird Folgendes deutlich, liebe Geschwister, und jetzt müssen wir genau aufpassen. Jesus spricht hier von Menschen zunächst einmal, die das Wort gehört haben, die es aber verlieren. Ja, Menschen können, wie es scheint, das Wort Gottes verlieren, auch wenn wir es zunächst, ich sage jetzt mal scheinbar, verstanden und aufgenommen haben. Die Stelle ist nicht ganz unproblematisch. Ich deute sie mal in folgende Richtung. Jesus spricht hier vom natürlichen Menschen. Das ist jeder von uns, so wie er erstmal hier sitzt, mit seinen eigenen Kräften, mit seinem eigenen Verstand, mit seiner eigenen Weisheit. Und dieser natürliche Mensch, der ergreift nun mit seinen begrenzten Möglichkeiten das Wort und vielleicht möchte er es sogar festhalten. Jesus erwähnt aber davor noch einen. Und das sind diejenigen, die das Wort gehört haben. Und da liegt es irgendwo im Herzen. Aber sie verlieren es wieder, da der Böse, der Teufel, denke ich mal, der Widersacher Gottes, kommt. Und er raubt es aus ihren Herzen. Auch das ist eine Stelle, wo man natürlich jetzt genau aufpassen muss. Kann also ein Kind Gottes seines Heils verlustig werden, weil der Teufel es ihm wegnimmt? Wir sehen, dass man mit der Bibel ganz vorsichtig umgehen muss, dass man nicht in eine Richtung auf einmal unterwegs ist, die dem Wort Gottes zuwiderläuft. Was Jesus hier meint, so denke ich, ist, dass das Wort Gottes zunächst einmal ohne Wert für all diejenigen ist, denen Gottes Heiliger Geist ihnen die Worte nicht aufschließt und verständlich macht. Das heißt, der natürliche Mensch kann Gottes Wort nicht aufnehmen und nicht verstehen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist nämlich die Frage, wer ist dafür zuständig, dass Menschen das Wort Gottes verstehen und annehmen können? Und wenn man an der Stelle, sagen wir mal, die Dinge anders sieht, ich möchte das immer wieder betonen, dann kommt man dahin, dass man sich die Frage stellt, was müssen wir auch als Gemeinde tun, damit Menschen das Wort annehmen können? Und dann sind wir bei einem auf Menschen zentrierten Gottesdienst, oder dann sind wir bei einem solchen angelangt. Und dann geht man ganz viele Wege, von den Liedern, die man singt, von der Länge der Predigt bis hin zu, ich weiß nicht was, weil man davon ausgeht, dass all das Dinge sind, wenn man an diesen Stellschrauben dreht, dann können Menschen plötzlich das Wort Gottes annehmen. Ich denke, dass die Bibel etwas ganz, ganz anderes lehrt. Und hier, wir sehen es auch daran, dass diese zweite Sorte Mensch, von der Jesus hier spricht, das Wort Gottes auch zunächst mit Freuden aufnimmt. Und diese Menschen erwecken den Eindruck, ein Kind Gottes zu sein. Die Wurzeln ihres Glaubens reichen jedoch nicht in die Tiefe. Und das, liebe Geschwister, ist eine ganz, ganz, ganz ernste Ermahnung an uns alle. Eine ganz ernste Ermahnung. Es gibt Menschen, die erwecken nach außen hin zunächst einmal den Eindruck, begeisterte Christen zu sein. Sie mögen sich auch aktiv am Gemeindeleben beteiligen. Die wahre Herzenshaltung wird dann offenbar, wenn der Wind einmal etwas schärfer bläst oder wenn das eigene Leben bisweilen mit dem Wort Gottes kollidiert und man sich entscheiden muss, was für einen persönlich wichtiger ist. Gottes Wort oder die eigene Unabhängigkeit. Und wir sollten uns da alle jeden Tag aufs Neue von Gottes Licht bescheinen lassen, weil ich glaube, dass keiner von uns, der hier sitzt, eindeutig besser ist. Ja, und was dem einen vielleicht leicht fällt, fällt dem anderen nicht leicht. Ja, und wenn ich wegen mir verheiratet bin und eine Frau habe, die an Gott glaubt, kann ich vielleicht da ganz locker drüber reden, aber was mache ich als junger Mensch, wenn ich jemanden kennenlerne, der vielleicht nicht gläubig ist, ich ihn liebe, aber das Problem habe, dass ich einen Ungläubigen vor mir habe? Ich weiß, wie Gottes Wort darüber spricht. Ja, wir sollen sozusagen nicht unter ein Joch gespannt werden, aber wie reagiere ich an der Stelle? Oder aber Arbeitsplatzsuche oder aber Gemeinde so. Es gibt ganz viele Punkte, wo einem Gottes Wort vielleicht etwas anderes sagt, als das, was man sich selbst erwünscht und erhofft. Die Frage ist, wie gehe ich dann damit um? Und die andere Sache ist, die kenne ich persönlich auch, und ich denke, jeder, der hier sitzt, kennt es auch. Wir sind ja eine Gemeinde, wenn man da so mal in die Tiefe geht, da sind viele ziemlich angefochten. Gesundheitlich, vom Alter her, von ganz vielen Dingen. Ja. Und ich glaube auch, dass wir da manchmal so an den Punkt kommen, wo wir auch vielleicht manchmal verzweifeln wollen. Ja. Das heißt, der Wind bläst uns ins Gesicht. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir aus dem Sturm wieder raus? Ja. Wer holt uns da wieder raus? Das ist, denke ich, die entscheidende Frage. Das heißt, sowohl ich höre ein Wort Gottes, wer bringt mich dazu, es zu verstehen? Das Wort Gottes fällt in mein Herz, wer bringt es dazu, dort zu bleiben? Ich komme in Anfechtungen, wer bringt mich dazu, da durchzuhalten? Und derjenige, der mit Begeisterung und Hurra das Wort erstmal angenommen hat und dann auf einmal der Wind anfängt zu pusten, den beschreibt der Herr Jesus, diesen Typ Mensch, der dann das Wort dann nicht mehr weiter beachtet, mit den Worten, er ist wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so kommt er alsbald zu Fall. Und Eines muss klar sein, was sagt Jesus hier? Er spricht hier von jedem Menschen auf Gottes weitem Erdboden. Keiner von uns wird jemals durch diese Welt gehen ohne Bedrängnis, ohne Verfolgung, ohne Not. So einen Menschen gibt es nicht. Das heißt, Jesus spricht hier von Menschen, wie du einer bist und ich einer bin, von uns allen. Und dann ist die Frage, wetterwendisch, ja oder nein? Und warum vielleicht nein? Und dann die dritte Kategorie. Ich muss gestehen, da fühlte ich mich durchaus angesprochen auch, ganz besonders. Der aber unter die Dornen gesät, das ist der, der das Wort hört. Und die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Da fühlte ich mich insoweit angesprochen, weil ich es für mich persönlich kenne, dass manchmal die Sorgen auch um weltliche Dinge einen so gefangen nehmen, dass alles andere gegebenenfalls hinten runterfällt und vor allen Dingen auch das Wort Gottes im Zweifelsfalle. Das sind diejenigen vielleicht auch, die das gar nicht erstmal böse nehmen, aber ja, da kommen so viele Sachen auf sie zu und plötzlich wird sozusagen das Wort erstickt. Ich behaupte mal auch, dass gerade diese dritte Kategorie Mensch mit Sicherheit nicht selten auf dieser Erde anzutreffen ist. Ja? Hier ist von Sorgen und Nöten die Rede, die wir, denke ich, alle aus unserem eigenen Leben kennen. Eine Sache ist aber wichtig, der Herr Jesus spricht hier von zweierlei Sorgen und das sollten wir auch, sollten wir genau hinhören. Es gibt weltliche und es gibt geistliche Sorgen. Ich sage jetzt mal, als Vater, wenn ich Kinder habe, kann ich nicht zu Gott gehen und sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, das ist mir alles zu anstrengend, da wird wahrscheinlich Gott zu mir sagen, du hast Kinder, das ist dein Job. Ja, wenn ich verheiratet bin, kann ich auch nicht zu Gott gehen und sagen, die Frau ist irgendwie ziemlich anstrengend. Kann ich zwar tun, aber da wird, denke ich, der Herr Jesus und Gott auch nur sagen, du sollst sie lieben, wie der Herr Jesus seine Gemeinde geliebt hat. Ihr seid verheiratet. So, das sind alles Sorgen, wo ich denke, dass es eine Berechtigung gibt, auch sie Sorgen zu machen. Aber die Sorgen der Welt, die sind nochmal was anderes. Das heißt, die Frage, ist der Beruf, den ich ergriffen habe, oder die Firma, in der ich arbeite, wo ich so viel arbeite, dass ich zu nichts anderem mehr komme, ist das wirklich etwas, was auch mit Gottes Willen übereinstimmt? Die Frage, wie viel Geld brauche ich? All diese Dinge, das sind, denke ich, weltliche Sorgen, wo man im Lichte Gottes betrachtet, sich durchaus die Frage gefallen lassen muss, entspricht das wirklich dem, was Gott möchte, oder ist das eher der Weg, den du gehen möchtest und deshalb hast du jetzt die Probleme? Vom trügerischen Reichtum spricht der Herr hier. Und hier ist mir Matthäus 6 in den Sinn gekommen, auch die Stelle kennt ihr, Matthäus 6 ab Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Ja, das ist auch, denke ich, wichtig, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung, der Leib mehr als die Kleidung? Und auch hier ist es natürlich so. Wir wollen immer wieder darauf hinweisen, man kann jede Bibelstelle sozusagen aus dem Kontext herausreißen. Ich kann als Familienvater nicht sagen, ich gehe nicht mehr zur Arbeit und meiner Frau dann sagen, was sorgst du dich? Ja, Gott wird schon für unser Essen sorgen. Das meint Gott auch nicht. Das heißt, wir haben einen Auftrag hier auf Erden. Wenn man Familienvater ist, soll man seine Familie ernähren. Der Älteste hier in der Gemeinde hat auch einen Auftrag und kann nicht sagen, ich mache ab morgen hier gar nichts mehr, Gott wird das schon irgendwie auf die Kette kriegen. Aber wir können nicht zwei Herren dienen. Und das heißt, es gibt sozusagen weltliche Sorgen aufgrund weltlicher Probleme und von denen spricht Jesus hier. Und diese drei Menschentypen jetzt, der eine, der das Wort im Herzen hatte und dann kam zapp, zapp, der Böse sozusagen, der Teufel hat es weggenommen. Oder derjenige, der es mit Freuden angenommen hat und dann plötzlich kam der Gegenwind und weg ist es. Oder derjenige oder diejenige, die sozusagen die Sorgen dieser Welt sozusagen über alles stellt und für das Wort Gottes keine Zeit mehr übrig hat. Diese drei Menschentypen stehen, denke ich, für uns alle, für den natürlichen Menschen. Der Gottes Wort allein mit seinen menschlichen Kräften festhalten möchte, sofern er es überhaupt jemals in die Hand genommen hat. Und dieser natürliche Mensch, also du und ich, ohne den Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit führen wird, und ohne den Stellvertreter Tod Jesu Christi am Kreuz von Golgatha, der uns gerechtfertigt hat vor Gott dem Vater, der wird niemals von sich aus das Wort Gottes verstehen. Und das ist das Wichtige. Und dieses segensreiche Wort auch durch alle Unbilden des Lebens bewahren können. Und das ist die Frage, die man sich stellen kann. Kann ein Kind Gottes wieder verlustig gehen? Ich verstehe die biblische Botschaft so, dass dem nicht so ist. Das heißt, wenn Gott das Werk in einem Menschen angefangen hat, dann wird niemand, keine Macht der Welt, diesen Menschen aus der Hand Jesu Christi wieder herausreißen können. Der letzte Menschentyp, von dem Jesus also spricht, das ist derjenige, der sich nicht auf seine eigene Kraft verlässt, sondern ganz allein auf den Kraftspender selbst, nämlich Gott den Vater, seinen Sohn Jesus Christus und Gottes guten Heiligen Geist. Und über genau diese Art Mensch, sage ich jetzt mal, spricht Jesus die Worte, der aber auf das gute Land gesät ist, das ist der, der das Wort hört und versteht. Man möchte ergänzen, versteht nicht aus eigener Kraft, sondern weil Gottes Geist ihm das Verständnis geschenkt hat und dann auch Frucht bringt. Man möchte ergänzen, nicht aus eigener Kraft heraus, sondern weil Gott dieses Werk gesegnet hat. Und der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach. Und man möchte ergänzen, weil Gott dieses Wunder geschenkt hat. Jedem von uns hat Gott es nach seinem Willen, nach seiner Maßgabe geschenkt. Und so verstanden ist dann dieses Gleichnis vom Sämann, das gute Land, auf welches wir allein säen sollen, dann ist dieses gute Land jenes Kind in der Krippe zu Bethlehem, der als das Licht in die Welt gekommen ist und den Tod am Kreuz zu Ostern, Tod am Kreuz von Golgatha für alle Sünder dieser Erde gestorben ist, die diesen Opfertod im Glauben annehmen können. Das heißt, wenn wir all unsere Hoffnung, all unser Vertrauen, all unsere Zuversicht allein auf dieses gute Land Gottes von ihm selbst dargebracht setzen, so dürfen wir wissen, dass der Ertrag am Ende sogar 100-fach sein wird. Und so wollen wir an diesem dritten Advent heute dem Herrn dankbar sein, dass wir nämlich nicht mit unseren schwachen Händen den Acker bestellen müssen, sondern dass dieser Acker längst bestellt ist, liebe Geschwister. Und so lasst uns heute Morgen und auch in der kommenden Zeit Gottes Saatkörner sein, die der Herr auf seinem vorbestimmten Acker ausgebracht hat. Lasst uns Saatkörner sein, die Gott zur Ehre Frucht bringen dürfen. Lasst uns Saatkörner sein, die genau wissen, dass es Gott allein ist, der nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen schenkt. Und so wollen wir schließen mit den Worten: Herr im Himmel, schenke du uns deine Gnade und halte du uns fest in deiner Hand. Ohne dich können wir nichts ausrichten und hilf du uns, dass wir das niemals vergessen werden. Amen. Ich will noch kurz beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, lass uns niemals vergessen, dass unser Blick allein auf dieses Kind in der Krippe gerichtet sein soll. Dieses Kind in der Krippe, du Herr Jesus, der du in die Welt gekommen bist als Licht für uns alle in die Dunkelheit, der du auf Erden gewandelt bist, der du gestorben bist am Kreuz von Golgatha, der du auferstanden bist von den Toten, der du aufgefahren bist in den Himmel, der du Wohnung vorbereitet hast für all diejenigen, die dies im Glauben annehmen. Dafür wollen wir dich preisen, loben und ehren. In Jesu Namen. Amen.